Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Der erste Roman einer Naturforscherin, einer Biologin, ist zu einem Dauerbestseller geworden. Und warum das so ist, das schauen wir uns gleich an mit dem Roman Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Seit 18 Wochen steht ein Debütroman auf der Bestsellerliste, der Roman Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Auf der neuen Liste ist das Buch dann noch einmal nach oben geklettert, von Platz 10 auf Platz 6. Das Buch war schon in den USA ein großer Überraschungserfolg und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen hier in unserer Bestseller-Rubrik aus den Listen mit meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Erstmal sollten wir klären, was das überhaupt für ein Buch ist.
Ja, also im Mittelpunkt dieses Romans steht das Mädchen Kia. Sie ist die jüngste von 5 Kindern, das nach und nach von Eltern und Geschwistern verlassen, allein in einer Hütte im Marschland von North Carolina lebt. Also der Vater hat die Familie mit seinem Alkoholismus total zerstört. Und Kias großer Trost in ihrer Einsamkeit ist die Natur. Sie ist immer mit ihrem Boot unterwegs, beobachtet Vögel, lauscht dem Gesang der Flusskrebse, daher der Name des Buches, sammelt Pflanzen, Muscheln, Tierskelette, Steine. Dann lernt sie einen Jungen aus dem Dorf kennen, der ihr das Lesen beibringt, und mit dem erlebt sie auch ihre ersten Liebesabenteuer. Aber die meisten Menschen in dem Dorf beäugen dieses einsame Marschmädchen eher misstrauisch. Und ein Mord, der in der Gegend passiert, wird dann auch ihr angelastet.
Das ist die Geschichte des Buches. Und was denken Sie jetzt, warum das so ein Bestseller geworden ist?
Ja, tatsächlich ist es erstaunlich, weil es ist ja auch ein Debüt. Und die Autorin ist, wie Sie schon vorhin erwähnt haben, eigentlich Biologin und Zoologin. Sie hat lange in Afrika gelebt und dort über Elefanten und Nilpferde geforscht. Naja, und heute lebt sie aber wieder in den USA und genau da, wo die Geschichte von Kia spielt. Und sie kennt und liebt also selber die Natur sehr. Und darum kann sie, glaube ich, auch so wahnsinnig eindrucksvoll die Natur beschreiben. Und dann muss sie einfach ein sehr sensibler, empathischer Mensch sein, weil sie einfach diese Figur der Kia so schön entwickelt. Naja, und schließlich ist es eben eine Mischung aus Naturbeschreibung, dann diese einsame, geheimnisvolle Heldin im Mittelpunkt. Eine Liebesgeschichte spielt eine Rolle, der Kriminalroman kommt auch noch mit hinein. Also vielleicht ist das der Grund, diese Mischung, warum dieser Roman bei den Leserinnen und Lesern so gut ankommt.
Bei Ihnen ist er offenbar auch gut angekommen. Also man sollte das lesen.
Unbedingt. Also ich war wirklich richtig begeistert. Ich habe es an einem Nachmittag gelesen und bin völlig eingetaucht. Also wirklich, konnte gar nicht von meinem Sofa weichen an diesem Nachmittag. Und diese Figur der Kia hat mich berührt, zutiefst. Also ihre rührenden Versuche, wie sie als Siebenjährige ihre Familie noch retten möchte. Und dann aber diese Stärke, mit der sie mit ihrer Situation umgeht, ihre Lebenslust und diese Begeisterung für die Natur und wie sie lernen möchte, was das alles ist. Sie fängt an, jeden einzelnen Gegenstand zu zeichnen. Und das ist nachher auch ihre Karriere, die sie macht, nämlich als Zeichnerin von Natur. Und dann kommt natürlich auch noch diese sehr berührende Liebesgeschichte dazu und der Krimi ist auch ganz spannend beschrieben. Also irgendwie ist da so viel drin, dass man da einfach richtig drin versinken kann. Also der Kitsch bleibt nicht ganz aus, aber irgendwie kann ich das der Autorin auch verzeihen.
Seit 18 Wochen auf der Bestsellerliste, Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Vielen Dank an Stefanie von Oppen. Bei uns ist zurzeit Boualem Sansal auf Lesereise, einer der ganz großen französischsprachigen Autoren unserer Zeit. Boualem Sansal lebt in Algerien. Er lebt immer noch dort, muss man sagen, obwohl er vom algerischen Regime heftig angefeindet wurde. 2011 wurde Boualem Sansal mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und jetzt stellt er bei uns seinen neuen Roman vor, der heißt Der Zug nach Erlingen oder Die Verwandlung Gottes. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen und ihn zuerst gefragt, ihr Roman spielt zum Teil in Deutschland, in dem fiktiven Ort namens Erlangen, der taucht schon im Titel auf. Wie ist es denn gekommen, dass Sie einen Roman in Deutschland angesiedelt haben?
Ah, c'est compliqué parce que je voulais.
Mein Buch ist recht kompliziert aufgebaut. Ich wollte zeigen, wie die Welt Angst vor Terrorismus hat, vor den Islamisten, vor den Migranten auch. Und das Buch hat ja zwei Handlungsebenen. Die eine Handlungsebene spielt in Frankreich, das spielt in der Banlieue von Paris, in Saint-Denis, eine Gegend, wo man viel Prekariat hat. Man denkt, dort ist der Terrorismus geboren, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene spielt in Deutschland, weil ich denke, Deutschland ist ja so ein reiches Land mit vernünftigen Menschen. Und deswegen habe ich mir diese kleine Stadt in der Provinz ausgesucht, sehr bürgerlich, sehr reich. Und in diese fast idyllenartige Situation bricht plötzlich eine Angst hinein. Es gibt eine Bedrohung, von der man nicht weiß, woher sie kommt, ob sie aus dem Osten kommt oder aus dem Süden. Und die Leute, die bekommen erst Angst und dann Panik.
Au début ont peur, puis c'est la panique, et puis ensuite ils se posent des questions, etc.
Ja, und wenn man Angst hat, dann hofft man, dass irgendwie eine Rettung kommt und man ruft nach einem Retter, man ruft nach dem Staat oder vielleicht auch nach einer internationalen Organisation. Und so ist es auch mit den Bürgern Erlingens. Sie warten in diesem Fall auf einen Zug, der die Rettung bringen soll, der sie nach draußen bringen soll, aber der Zug, er kommt einfach nicht.
Et puis voilà, le train ne vient pas. Alors on se pose des questions, on panique, on a peur.
Und ist das diese Konstellation eine Gesellschaft, die von einer übermächtigen Angst erfasst wird und die Frage, was dann passiert mit den Menschen und vor allem auch mit den sozialen Verhältnissen, in denen sie leben, war das das Thema, was Sie vor allem packen wollten mit diesem Roman, eine Gesellschaft in Angst?
Oui, absolument. Tous les pays du monde vivent dans cette peur aujourd'hui.
Ja, genau so ist es. Alle Länder in der Welt leben in dieser Angst vor dem Islam, vor dem Kommunismus, vor dem Terrorismus, vor ökonomischen Krisen oder vor der Globalisierung. Und jedes Volk reagiert auf seine eigene Weise. Schauen Sie in Afrika, dort herrscht die Angst vor der Misere, vor dem Elend. Und die Leute gehen, sie hauen ab und versuchen irgendwo anders ihr Glück zu finden. In anderen Ländern hat man wiederum Angst vor den Ausländern und versucht, sie nicht reinzulassen oder auszuweisen. Oder man hat eben insgesamt Angst vor Kriegen, wie in Syrien oder dem Irak. Und ja, man kommt auf alle möglichen Ideen. Man denkt, man müsste da Bomben hineinwerfen und so weiter. Schauen Sie, wenn ein islamistischer Terrorist in Paris ein Attentat begeht oder wenn er in Afghanistan oder in Algerien so etwas tut, dann ist das nicht nur ein Problem der einzelnen Länder. Denn ein Terrorist, wie gesagt, der kann in Paris ein Attentat begehen, aber er lebt in Damaskus oder in Khartoum. Also es ist eine internationale Dimension und daran müssen wir arbeiten.
Weil Sie das Thema Islamismus gerade ansprechen, Ihr Roman Der Zug nach Erlingen, der neue Roman, der ist der letzte Teil einer Trilogie, in der Sie sich mit dem Thema Islamismus auseinandergesetzt haben. Warum ist das überhaupt für Sie zu so einem vordringlichen Thema geworden, dass Sie eine ganze Reihe von Romanen dazu schreiben wollten?
Vous savez, il y a 50 ans ou plus, le sujet que le problème que l'on traitait, c'était le communisme.
Vor 50 Jahren war das Problem, über das alle geschrieben haben, war der Kommunismus. Man hatte Angst davor, dass der Kommunismus die Welt erobert, Zentraleuropa, Osteuropa, vielleicht sogar die USA. Und alle Welt hat darüber geschrieben. Es gab Romane, Filme, Tagungen ohne Ende. Die NATO wurde gegründet. Heute ist die Situation etwas anders. Es gibt verschiedene Bedrohungen. Es gibt einmal den islamistischen Terrorismus. Es gibt aber auch die Globalisierung, vor der viele Menschen Angst haben. Und es gibt natürlich die Klimaerwärmung, die eine große Bedrohung ist. Also die Palette von Bedrohungen ist weitaus größer geworden. Ich im Speziellen habe eben mitgekriegt, wie mein Land vom islamistischen Terrorismus zerstört worden ist. Am Anfang hat man gedacht, naja, das ist nicht so schlimm und wir gucken mal, das wird schon nicht so dramatisch werden. Aber es ist immer schlimmer geworden und hat im Laufe der Jahre Tausende von Toten verursacht. Und bis heute ist mein Land nicht davon geheilt. Und dieses Thema hat mich also so bewegt, dass mir ein Buch nicht ausgereicht hat, um darüber zu schreiben. Ich habe eben 3 geschrieben aus diesem Grund.
Je peux pas faire ça dans un seul livre, donc j'en ai fait 3.
In Ihrem Heimatland in Algerien gibt es ja zurzeit große Unruhen. Da sind Hunderttausende Demonstranten auf den Straßen, protestieren gegen das Regime in Algerien. Welche Rolle spielt denn dabei heute das Problem des Islamismus?
Pas grand chose. Nos islamistes sont en observation.
Das Problem ist im Augenblick nicht sehr groß, denn bei den Protesten spielen die Islamisten keine Rolle. Die jungen Leute, die demonstrieren für Demokratie und für Gerechtigkeit, für die Republik. Aber es ist so, die Islamisten, die warten auf den Moment, den geeigneten, wo sie dann sagen können, schaut her, der Islam ist die Lösung für diese Probleme. Im Moment geht es wirklich um die Demokratie, um die Republik, um die Wirtschaft auch und um die Gleichheit von Mann und Frau. Aber man muss aufpassen, die Islamisten, sie warten im Moment einfach ab.
Und wie sehen Sie die Chancen der Protestierenden jetzt in Algerien, tatsächlich Veränderungen zu erreichen in Ihrem Land?
Pour le pouvoir, la solution c'est d'aller à l'élection présidentielle.
Auf der politischen Ebene steht ja nun die Präsidentschaftswahl vor der Tür. Am 12. Dezember soll sie stattfinden. Es gibt 5 Kandidaten und alle kommen aus den Reihen der Armee. Das heißt, der künftige Präsident würde aus den Reihen der Armee auch kommen. Und das ist natürlich genau das, was die Leute auf den Straßen überhaupt nicht wollen. Sie wollen im Gegenteil einen Übergang. Sie wollen, dass das Regime verschwindet, dass es etwas Neues gibt. Sie wollen, dass diskutiert wird über die Zukunft. Sie wollen auch eine neue Verfassung unter Umständen. Es soll Programme geben, Parteien, die ihre Vorstellungen vorlegen. Es soll einen richtigen Wahlkampf geben. Und die Veränderung soll tatsächlich aus dem Volk kommen. Aber im Moment ist es so, das Militär hat seine Auffassung, wie es die Wahlen durchführen will, und das Volk hat eben seine eigene Vorstellung, sodass es eigentlich darum geht, im Sinne der Bevölkerungsmehrheit, dass man die Wahlen verhindern will. Und wenn die Wahlen doch stattfinden, dann wird es natürlich so sein, dass einer der Armeekandidaten schließlich zum Präsidenten wird. Oder es kann natürlich auch sein, dass die Armee anfängt zu schießen, wenn die Proteste wieder zu groß werden.
Wie geht es Ihnen denn selbst in dieser Situation? Sie haben ja lange ausgehalten, wenn ich das mal so sagen darf, in Algerien, trotz vieler Angriffe gegen Sie, obwohl Ihre Bücher dort zensiert wurden, totgeschwiegen wurden. Was hält Sie in Algerien fest?
Parce que c'est mon pays.
Es ist eben mein Land und ich zähle nicht zu den Algeriern, die das Land verlassen, um das Land praktisch im Stich zu lassen. Wenn alle gehen, kann sich nichts verändern. Und ich bin oft sehr traurig, wenn ich sehe, dass viele Intellektuelle einfach gehen oder gegangen sind, Mediziner, Ingenieure. Die müssen alle da bleiben, denn nur wenn die Leute bleiben, die für Demokratie sind, passiert etwas und verändert sich was. Denn die Armee, die interessiert sich nicht für unser Land, die wird überhaupt nichts verändern.
Qui ne s'intéresse pas du tout au peuple et au pays.
Wie geht es denn auch anderen Autorinnen und Autoren in diesem Land? Wie eingeschränkt sind sie dabei, ihre Gedanken, ihre Bücher zu publizieren in Algerien?
Non, il y a pas vraiment beaucoup de menaces. Le pouvoir algérien est quand même devenu intelligent.
Genau genommen gibt es eigentlich im Moment nicht so viele Drohungen seitens der Regierung, denn die Regierung ist klüger geworden. Vor 20 Jahren, wenn sie nur ein kleines kritisches Wort geschrieben haben, landeten sie schnell für etliche Jahre im Gefängnis. Heute ist das ein bisschen anders, denn solange sie den Präsidenten oder den Islam oder die algerische Befreiungsbewegung, also den Befreiungskrieg, nicht direkt anklagen, dann können sie eigentlich schreiben, was sie wollen. Sie können Liebesromane schreiben und solange sich das Ganze in dem arabisch-islamischen Kontext befindet, ist das alles kein Problem. Aber natürlich zum Beispiel Homosexualität, das darf auch nicht erwähnt werden. Ich schreibe ja auch über Politik, aber ich zeichne niemanden wirklich direkt, sodass man ihn erkennen könnte. Und meine Bücher, die waren früher auch verboten, aber mittlerweile ist es so, sie sind eigentlich verfügbar.
Jetzt hat sich die Gesellschaft in Algerien ja von der Angst befreit, könnte man sagen. Also zumindest bei den Menschen, die auf die Straßen gehen, die protestieren. In Ihrem Roman, Sie haben es uns erzählt, zeichnen Sie eine Gesellschaft in Angst. Wie geht denn diese Gesellschaft in Ihrem Roman, die Sie eben nach Deutschland verlegt haben oder angesiedelt haben, wie geht die um mit dieser Angst? Gibt es da auch eine Form der Befreiung?
Ganz so ist es ja nicht mit der Freiheit in Algerien. Es stimmt schon, jeden Freitag zwischen 15 und 17 Uhr kann demonstriert werden und da demonstrieren zum Teil auch 20 Millionen Menschen. Aber unter der Woche sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Da ist die Polizei überall und die Freiheit findet nicht mehr statt. Also 3 Stunden die Woche, das ist die Freiheit, die es derzeit in Algerien gibt und nicht mehr. Also man muss das etwas relativieren. In meinem Buch, Der Zug nach Erlingen, ist es so, Die Angst hat eine Geschichte. Und zwar am Anfang kann ja keiner benennen, woher diese Bedrohung kommt. Dann fangen die Leute so langsam an zu analysieren. Sie sprechen darüber, sie debattieren und überlegen sich, was sie tun können und wer dieser Feind denn tatsächlich ist. Ja, vielleicht sind es Ausländer, vielleicht ist es der Islam. Man weiß es nicht ganz genau, aber es gibt Leute, die auch eine Art Widerstand organisieren. Und zwar vor allem Ute, die reiche Baronin in dem Roman. Sie organisiert einen wirklichen Widerstand. Sie versucht den Leuten Mut zuzusprechen, sie aufzufordern, lasst uns unsere Stadt verteidigen, geht nicht weg. Aber die Angst ist bei vielen eben doch zu groß und die meisten entscheiden sich tatsächlich dafür, zu gehen, zu fliehen. Aber die Angst ist zu groß und
die Leute wollen absolut partieren. In dem Roman Der Zug nach Erlingen oder Die Verwandlung Gottes, der neue Roman von Boualem Sansin. Der wurde aus dem Französischen übersetzt von Vincent von Wroblewski und ist bei uns im Merlin Verlag erschienen. Monsieur Sansin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Und vielen Dank an Dirk Fuhrich, der unser Gespräch hier übersetzt hat. Bei uns ist vor kurzem der erste Roman von Martina Bunda erschienen. Das ist eine polnische Journalistin, leitende Redakteurin bei einer großen Tageszeitung. Für ihre Reportagen wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet. In ihrem Romandebüt erzählt sie nun von vier Frauen, von deren Mut und Stärke in den Katastrophen, die Polen im 20. Jahrhundert erlebt hat. Jagoda Engelbrecht hat Martina Bunda in Warschau besucht.
In Młociny, dem nördlichsten Viertel von Warschau, leuchten die Bäume rot und gold in der noch warmen Spätherbstsonne. Dazwischen ein weißes Einfamilienhaus. Mit großen Fenstern und viel Licht, mitten in der Natur, erinnert es an den Architekten Frank Lloyd Wright. Hier wohnt seit kurzem Martina Bunda mit ihren zwei Töchtern, ihrem Lebenspartner, einer Katze und zwei Hunden. Dzień dobry. Martina Bunda ist in Danzig geboren. Als sie 3 Jahre alt war, zogen ihre Eltern nach Kartuse, dem Herz von Kaschubien. Dort, in wunderschöner Landschaft mit vielen Seen, Wäldern und kleinen Hügeln, wuchs die spätere Journalistin und Schriftstellerin auf. Erst nach dem Abitur zog sie nach Warschau zum Studieren. Geblieben sind ihr aber Bilder, Gerüche und Emotionen aus dieser pommerschen Landecke, die sie nun in ihrem Debütroman aufruft, eine Familiensaga, die das Trauma des Krieges durch das Schicksal von Rosella und ihrer 3 Töchter ohne Pathos und mit viel Humor erzählt.
Familienschicksale sind mit einem furchtbaren Trauma belastet. Die kaschubische Geschichte war ein geeigneter Hintergrund, um das zu zeigen. Der Krieg, sowohl in der polnischen als auch in der deutschen Erfahrung, ist eine solche Belastung, dass er uns für Generationen behindert, wie ein Rückenschmerz. Ich fand, dass wir ein anderes Narrativ brauchen. Eines, das nicht Hilflosigkeit, sondern Hilfsbereitschaft, nicht Ratlosigkeit, sondern Kraft zeigt. Und wenn man nach so dramatischen Ereignissen wieder Kraft und Mut findet, zu fühlen, dann ist das eine große Leistung. Und über diese Kraft wollte ich das Buch schreiben.
Die Familienerzählung aus Frauensicht mit dem Schmerz der Weltgeschichte im Rücken setzt am Anfang des Zweiten Weltkrieges ein. Sie führt über den Befreiungszug der sowjetischen Armee mit ihren Frauen hungrigen Soldaten, den Beginn der sozialistischen Wirklichkeit sowjetischer Prägung in Polen bis zu der Solidarność-Zeit Anfang der 80er Jahre. Das Besondere ist die komplizierte Geschichte der Region und ihrer Menschen. Kopf oben behalten, egal was passiert, lautet die Maxime der Frauen, deren Männer im Krieg getötet wurden oder die verschollen sind.
Die Kaschuben haben eine sehr schwere Geschichte. Sie wurden von vielen Zugereisten drangsaliert.
Es sind die Frauen, die im Alltag alles selbst in die Hand nehmen müssen. Die Feldarbeit, den Haushalt, manchmal auch die Wahl ihrer Partner. Resistenz gegen drohende Gefahr von außen und eine pragmatische Lebensphilosophie lassen kaum Platz für Gefühle. Und wenn, dann nur in kleinen Gesten, im Umgang mit den Tieren und immer wieder in der Solidarität mit der Familie. So spielt der polnische Titel des Romans Nieczułość, also Unzärtlichkeit, mit dem vordergründigen Erscheinungsbild der Frauen.
Vor allem die Frauen in Kaschubien waren sehr unabhängige und starke Persönlichkeiten. So konnten meine Protagonistinnen nicht anders sein.
Zu Hilfe beim Schreiben dieses feministischen Plädoyers kamen der Autorin Erinnerungen und Erzählungen ihrer Großmutter und Tanten, die sie nur ein bisschen verändert hat.
Meine Großmutter und Urgroßmutter waren solch kaschubische Frauen. Das Liebesmotiv im Buch über die eine Schwester und ihren Verlobten stammt tatsächlich aus meiner Familie. Eine Großmutter hatte auch einen solchen Verlobten im Gymnasium.
15 Jahre lang war Martina Bunda Reporterin bei der renommierten Wochenzeitung Politica, zuletzt als Leiterin des Innenressorts. In den letzten Jahren, während sich die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit durch ihre Vergabetaktik und bewusste Missinformationspolitik die Unterstützung großer Teile der Landbevölkerung in Polen sicherte, unterstützte Bunda das Frauennetzwerk STO, der Tisch, als Medienexpertin. Gemeindevorsteherinnen, Hausfrauen und berufstätige Frauen aus ganz Polen waren dabei. Sie wollten aktiv in der Politik mitmachen und etwas ändern. Einige von ihnen sind gerade ins neue Parlament gewählt worden. Was gilt es jetzt zu tun?
Ich glaube, dass die jüngste Wahl eine Schwelle bedeutet. Das heißt, wir müssen die Zeit noch erdulden und uns die nächsten 4 Jahre aus der Europäischen Union nicht rauswerfen lassen. Und dann werden wir sehen.
Und was würden die 3 kaschubischen Schwestern tun? Wie würden sie auf diese Wahl reagieren?
Sie würden ihr Ding machen, nüchtern und rational, wie man das eben machte, im direkten und metaphorischen Sinn, den Hof kehren.
Die polnische Autorin Martina Bunda, ihr Roman »Das Glück der kalten Jahre« ist im Surkamp Verlag erschienen. Bernhard Hartmann hat ihn übersetzt.
Straßenkritik.
Ich bin der Michael Semmler. Ich lese gerade das Buch »Herr Sonneborn geht nach Brüssel – Abenteuer im Europaparlament« von Martin Sonneborn. Es geht um den Alltag von Herrn Sonneborn im EU-Parlament und ziemlich witzig geschrieben. Und er zeigt ein bisschen auf, wie chaotisch es alles zuläuft und bringt es in seinem eigenen Humor rüber, den ich sehr, sehr genieße. Ich finde es sehr gut und deshalb könnte ich das Buch empfehlen.
Michael Semmler genießt in Leipzig den Humor von Martin Sonneborn mit dem Buch »Herr Sonneborn geht nach Brüssel – Abenteuer im Europaparlament«. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Clarice Lispector, das war eine der entscheidenden Autorinnen im Brasilien des 20. Jahrhunderts. Die brasilianische Virginia Woolf wird sie auch manchmal genannt, auch weil sie als junge Frau schon moderne Schreibweisen in die brasilianische Literatur gebracht hat. Clarice Lispectors Werk wird bei uns seit einigen Jahren entdeckt und jetzt ist ein Band mit Erzählungen bei uns erschienen unter dem schönen Titel »Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau«. Unsere Kritikerin Maike Albart ist jetzt hier im Studio. Tagtraum und Trunkenheit, das klingt ja schon so nach einem Programm, nach Traum, Rausch, Überschreitung der Wirklichkeit. Sind das denn traumhafte, trunkene Erzählungen?
Ja, das ist die Anmutung und es ist auch die Atmosphäre, in die diese Heldinnen immer wieder eintauchen. Es gerät irgendwas ins Rutschen und sie bemerken, dass sie sich gefangen fühlen in dem oft sehr bürgerlichen Leben und versuchen auszubrechen. Also sehr häufig sind die inneren Wirklichkeiten und Empfindungen ganz, ganz andere als das Äußere, was man sieht. Und das ist so der Kernpunkt, die weibliche Psyche, diese ganz dunklen Bezirke, der Clarice Lispector immer wieder umtreibt.
Und Heldinnen in ihrer bürgerlichen Welt, das heißt, diese Geschichten spielen in der Zeit und im Raum des Lebens von Clarice Lispector?
Zum Teil. Also sie hat schon auch so etwas Surrealistisches. Ich finde sie unfassbar faszinierend. Das ist mir selten so gegangen, auch bei diesen Wiederentdeckungen auf Portugiesisch ist es noch etwas ganz anderes, aber dass sie jetzt endlich hier auch auf Deutsch in diesen Erzählungen greifbar wird, ist großartig. Es gibt zum Beispiel immer wieder merkwürdige Tiere. Hühner spielen eine große Rolle. Die Henne ist nur die Hülse für ein Ei, das durch die Jahrhunderte geht. Also es gibt ganz andere Momente. Oder meine Lieblingsgeschichte, über die ich seit Tagen nachdenke, ist die darüber, dass die Zukunft eine Schnur aus Metall sei. So fängt die Erzählung an. Die Zukunft wird jetzt eröffnet und ein etwas obskures Wir spricht. Und dann heißt es, ja, die kann ja auch gar nicht aus Fleisch sein, denn das würde von Geiern gefressen und sie sei innen hohl, also leer und verlassen. Eine Schnur wird plötzlich zu etwas Menschlichem. Und solche Momente hat sie eben auch, sehr schräge Pointen. Und der andere wichtige Strang, die Erzählungen, die hier jetzt vorliegen, sind zwischen den 40er und zwischen den 70er Jahren in etwa entstand, 60er Jahren, der ist tatsächlich das weibliche Leben und das hat sehr viel mit ihr zu tun, auch mit ihrer eigenen Biografie. Häufig gibt es Bedienstete oder Ehemänner, die aber irgendwie unerreichbar sind und es gibt etwas sehr Wildes im Untergrund und das ist häufig das Begehren, mit dem die Frauen irgendwie zurechtkommen müssen und was sie dazu führt, auch vielleicht etwas Unerwartetes zu tun.
Und wenn Sie sagen, da gibt es oft so einen surrealen Einschlag, da schwebt mir so eine düster, melancholische Stimmung im Kopf herum. Ist das so? Ist das die Stimmung dieser Geschichten?
Es gibt in manchen Geschichten etwas sehr Klaustrophobisches. Also eine Heldin zum Beispiel aus der Titelgeschichte bleibt einfach im Bett tagelang und hat sich aber in Wirklichkeit eigentlich versucht zu wehren gegen den Übergriff des Kollegen und Chefs ihres Mannes. Vielleicht hat ihr das aber auch etwas anderes vermittelt. Also da scheint sie so Triebe zu spüren, auch in sich selbst. Und das ist sehr, sehr gut erzählt, weil sie nämlich dann am Ende mit Putzmitteln in der Wohnung herumwirbeln will, wenn sie dann irgendwann wieder aufstehen wird. Also es gibt so etwas in sich Geschlossenes, auch häufig Interieurs, aber es gibt eben auch diese sehr komischen und merkwürdigen Momente, die sich dann festhaken. Eine andere Frau im Zoo identifiziert sich plötzlich mit einem Büffel, weil dieser Büffel endlich ihren Hass ausdrückt. Also so etwas findet man auch immer wieder.
Jetzt frage ich mich, in was für einer Sprache eigentlich diese ganze Vielfalt dann transportiert wird.
Das muss in Brasilien für ungeheure Aufregung gesorgt haben, als sie mit ihrem Debüt mit erst 23 Jahren herauskam. Sie war Juristin und hat ganz anders geschrieben, als man in der brasilianischen Literatur gewöhnlich schrieb. Es gibt immer wieder etwas sehr Bildhaftes. Da werden zum Beispiel Kerne auf dem Boden mit Gehirnen, die verfault sind, verglichen. Also auch so ganz beunruhigende Vergleiche hat sie. Und sie war anders als alle, die bisher geschrieben haben. Und das sorgte für große Berühmtheit. Sie ist aber dann als Journalistin in Aktion getreten und ging dann erstmal 15 Jahre mit ihrem Diplomatenmann ins Ausland und hat sich selber eigentlich weggesperrt, obwohl sie versuchte, weiterzuschreiben.
Und mir scheint, mit diesen Geschichten, von denen Sie ja hörbar begeistert sind, kann man ganz gut verstehen, auch warum man in Brasilien so begeistert war von dieser Autorin.
Ja, aber sie hat Höhen und Tiefen besessen. Also sie kehrte zurück dann nach Brasilien, hat sich von diesem Mann getrennt und dann war sie erstmal vollkommen unbekannt wieder und musste sehr dafür sorgen, dass sie wieder ins Gespräch kam. Und das hat sie als Journalistin getan. Also diese Vielfalt finde ich auch verblüffend an ihr. Sie hat zum Beispiel Rubriken, Kolumnen geschrieben, auch in einem damals sehr ungewöhnlichen Stil für die 60er Jahre, ganz persönlich und ganz besonders, es kam eine Leserin zu ihr nach Hause mit einem Tintenfisch, den sie ihr dann an Ort und Stelle zubereiten wollte, weil ihr diese Kolumnen so gut gefallen. Also die Leute fühlten sich tatsächlich auch getroffen. Gleichzeitig hatte sie ein ungeheuer hohes, differenziertes sprachliches Niveau in ihren Erzählungen und Romanen und da ist es immer so, als würde man plötzlich die Welt von unten sehen. Also etwas ganz, ganz Verblüffendes und Rätselhaftes, was sie auch als Person besessen haben muss.
Sie kennen sich ja auch bei den anderen Büchern von Clarice Lispector aus, aber dieser Erzählungsband ist vielleicht ein ganz gutes Mittel, um auch so auf der kurzen Strecke einzusteigen in ihr Werk?
Ja, unbedingt. Man sollte sie vielleicht nicht hintereinander lesen, sondern so ein bisschen nach den Titeln gehen. Es gibt eine Rubrik, die heißt ganz hinten in der Schublade. Also allein diese Abteilung, das hat mir schon gut gefallen. Man kann sich eine herausgreifen, zwei und in dem Buch ein bisschen herumstöbern und dann bekommt man wirklich einen Eindruck von der erzählerischen Vielfalt und der sprachlichen Differenzierung von Clarice Lispector.
Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau, so heißt dieser erste Band ihrer sämtlichen Erzählungen, aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt von Luis Rubi, erschienen im Penguin Verlag. Besten Dank an Maike Albart. Freitags, da schlägt hier bei uns immer die Stunde der Buchhandlungen für ihre Empfehlungen und heute rufen wir an in einer besonders vornehmen Buchhandlung, auf jeden Fall dem Namen nach, nämlich in der Riemannschen Hofbuchhandlung in Coburg. Und dort arbeitet Heike Walter. Guten Tag, Frau Walter.
Guten Tag.
Wie höfisch geht's denn zu in Ihrer Hofbuchhandlung oder wie aristokratisch?
Leider gar nicht mehr. Oder warum sage ich leider? Wir sind sehr bürgerlich. Wir heißen im Grunde genommen auch eigentlich Buchhandlung Riemann. Mhm. Seit ein paar Jahren hat sich das Höfische aus dem Namen entfernt. Früher waren wir der Hoflieferant des herzoglichen Hauses, der hat die Bücher hier gekauft. Aber heute beliefern wir alle Menschen.
Sehr gut. Wobei Ihre erste Empfehlung, die würde dem Titel nach auch ganz gut in eine höfische Zeit passen. Das Buch heißt Die Lehren des Schuldirektors George Harpole, ein Buch des Briten J.L. Carr. Was ist das jetzt für ein Buch?
Das Buch ist ein Roman, der aber in Tagebuch- und Briefform geschrieben ist und ist eigentlich auch überhaupt nicht höfisch. Es spielt, sage ich mal, so in den 80er, 90er Jahren in England. Geht um eine Grundschule und dieser George Harpole, eigentlich stellvertretender Direktor, wird plötzlich Schulleiter, weil sein Chef Bildungsurlaub nimmt. Und er ist wesentlich jünger als der offizielle Schulleiter und eigentlich setzt er sich von Anfang an in alle Nesseln, die dort wachsen. Er ist ideenreich, liberal und fortschrittlich und kommt eigentlich eher schon als ein Anarchist rüber.
Der eckt dann an in einer noch eher traditionell geprägten britischen Gesellschaft der 1980er, 90er Jahre. Ist das so der Konflikt?
Er überwirft sich sofort mit dem Verwaltungsassistenten des Schulamtes, einem gewissen Tasker, der alles schriftlich haben möchte. Sobald er hört, dass er irgendwas selber gemacht hat, beschwert er sich, es geht nur schriftlich und das war noch nie so und es geht so nicht und da könnte ja jeder kommen. Und das hat mir an dem Buch eben so gut gefallen, weil man spricht immer über die deutsche Bürokratie, aber diese englische Schulbürokratie, die ist sowas von haarsträubend. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Also da finden wir Trost in der britischen Bürokratie, was unsere eigene deutsche Bürokratie angeht. Dann haben Sie eine weitere Empfehlung für uns, die mit der deutschen Esskultur zu tun hat. Das Buch Vorwiegend festkochend, Kultur und Seele der deutschen Küche von Wolfgang Herles. Was hat Ihnen denn daran gefallen?
Es ist ein Buch über Essen und Trinken, was auch humorvoll geschrieben ist. Man kann tatsächlich über Essen und Trinken in Deutschland humorvoll schreiben. Und eines der schönsten Kapitel war das über den Diätenwahn. Dieses Kapitel kam gerade mir sehr entgegen, weil ich so ein Diätenfeind bin. Und jeglicher Genuss bleibt auf der Strecke. Keiner geht mir her und sagt, so, ich esse jetzt was richtig Gutes. Und keiner will Geld ausgeben. Und Herles beschreibt es so, dass man denkt, so, morgen gehe ich gleich Biofleisch kaufen. Und er macht auch wieder Lust aufs Essen. Es ist ein Bekenntnis zur Lust am guten Essen und Trinken.
Und humorvoll haben Sie gesagt, aber wie ich heraushöre, auch voller Liebe dann für die deutsche Esskultur?
Ja, genau. Also er beschreibt in einzelnen Kapiteln, die so überschrieben sind wie der Apfelbaum oder Butterbrot oder Diätwaren, was so typisch ist für die Deutschen. Und dass die Deutschen eigentlich als eines der letzten Völker in Europa eine Esskultur bekamen. Früher ging es immer nur darum, satt zu werden. Und eines Tages ging es darum, schön zu essen, sich Zeit zu nehmen, was Gutes zu essen und das auch zu zelebrieren, also eine Kultur draus zu machen. Und nachdem der Mensch angefangen hat zu kochen, entwickelte sich daraus Zivilisation. Und manchmal geht es aber schon wieder verloren bei uns.
Das Buch Vorwiegend festkochend von Wolfgang Herles. Und Ihre dritte Empfehlung, das ist eine Sammlung von Cartoons, Beste Bilder 10, die Cartoons des Jahres aus dem Lappern Verlag. Vielleicht können Sie uns mal einen Cartoon schildern, der Ihnen besonders gut gefallen hat.
Ja, also dazu muss ich noch vielleicht vorausschicken. Der Laban Verlag bringt seit Jahren diese besten Bilder. Es sind Cartoons von deutschen Cartoonisten, die vor allem, was in diesem Jahr wichtig war und was durch die Medien gegangen ist und was die Menschen beschäftigt hat, diese Cartoons nehmen das eben aufs Korn. Und dieses Jahr ist es vor allem die Umwelt, ist es auch Trump und Boris Johnson. Und ein Cartoon, den finde ich ganz besonders witzig, man sieht drei so Tiere, die eigentlich vom Aussterben bedroht sind. Die treten auf eine Lichtung und sagen, wir sind gerettet. Eine Umweltexpertenrunde der Vereinten Nationen. Und da sitzen drei so Mannequins auf so Stühlen und gucken ganz entgeistert. Und so ist es eigentlich auch. Es wird viel geredet und wird viel heiße Luft produziert, ohne dass was bei rumkommt. Manchmal lacht man und dann denkt man, darf ich jetzt hier eigentlich lachen? Aber ich finde, in schweren Zeiten ist auch Humor wichtig.
Drei Empfehlungen von Heike Walter aus der Riemannschen Hofbuchhandlung in Coburg. Wir haben zuletzt geredet über Beste Bilder 10, die Cartoons des Jahres aus dem Lappern Verlag. Davor über Vorwiegend festkochend, Kultur und Seele der deutschen Küche von Wolfgang Herles. Und ganz am Anfang über den Roman Die Lehren des Schuldirektors George Harpole von J.L. Carr. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Empfehlung, Frau Walter.
Ja, gerne. Und viel Spaß an alle, die das lesen möchten.